Vater, wir danken dir für diesen Sonntag heute Morgen. Wir danken dir, Herr, für das Zusammensein der Heiligen. Wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir haben, wenn wir vor deinem Thron sind. Und vor deinem Thron zu sein, bedeutet vor deinem Kreuz zu sein. Denn irgendwo sonst wird der Thron Gottes, das Herz des Lammes, so sichtbar wie am Kreuz. Und deswegen ist das Lamm inmitten des Thrones, Kreuz und Thron vereint in einem. Herr, so wollen wir leben. Das wollen wir ausdrücken, das wollen wir verkörpern. Das Lamm inmitten des Thrones, Kreuz und Thron in einem. Denn du hast uns gerufen, mit dir zu sterben, aber auch mit dir zu herrschen. Und so ist es vereint in sich. Nicht hintereinander, nicht erst das eine, dann das andere, sondern zusammen. Danke für dieses Geheimnis, Herr, dass du es uns offenbarst und dass es genau das gleiche Geheimnis ist, was wir in der Krippe sehen, in Bethlehem. Der Sohn Gottes, das Wort Gottes selbst, die Engelsherrscharen kündigen deine Geburt an in einer Krippe. Königliche Geburt in einem hölzernen Gestell, genau wie der königliche Tod am hölzernen Kreuz. Ich bitte dich, Vater, dass du uns durch den Heiligen Geist hineinführst in diese göttlichen Dinge, die nicht kompliziert sind, die nicht schwer zu verstehen sind, aber die offenbart werden müssen. Und dafür brauchen wir dich. Und Herr, du siehst, dass ich keine Präsentation, kein tolles Schaubild und nicht mal ein Konzept habe. Aber du bist da, du bist hier, du bist anwesend. Die Salbung deines Heiligen Geistes lehrt uns alle Dinge. Und das nehmen wir für heute Morgen in Anspruch. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns mal Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht nach dem Gebet, aber ich bin aufgeregt. Unser Predigtext, den wir heute haben, steht in Philipper 2, Vers 14 bis 16. Und ich lese heute mal aus der Elberfelder. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf den Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, auch nicht vergeblich gearbeitet habe. Der Philipperbrief ist ein ganz besonderer Brief. In keinem anderen Brief gibt Paulus so einen tiefen Einblick in sein Herz und in das, was ihn bewegt und beschäftigt. Er macht sich quasi geistlich nackig vor den Philippern und das ist eine Gemeinde, zu der er eine besondere Beziehung hatte. Keine andere Gemeinde hat ihn so stark unterstützt wie diese Gemeinde. Und es war diese Gemeinde, mit der das Evangelium anfing, in Europa. Mit zwei Frauen übrigens. Halleluja, Amen. Lydia, die Purpurhändlerin, eine reiche, wahrscheinlich Singlefrau, die ein Geschäft betrieben hatte für reiche Leute. Bei ihr fing das Evangelium an und die zweite Frau war die Magd mit dem Wahrsagegeist. So, und Paulus schreibt an diese Gemeinde, Punkt 1, tut alles ohne Murren und Zweifel. Tut alles ohne Murren und Zweifel. Was ist Murren? Ich habe da mal eine Predigt drüber gehalten. das muss schon 4 Jahre her sein oder 3, 4 Jahre her. Man kann die runterladen auf Online-Predigt. online-predigt.de. Murren, Meckern, Klagen, eine Warnung. Und als ich das veröffentlicht hatte, kam prompt eine E-Mail. Ja, so eine kann man doch nicht rumschicken und Warnungen und was bildest du dir ein? Und das schreckt mich ab. Und ich so, okay. Wenn ich meine Kinder warne, ist es lieb gemeint. Wenn Gott uns warnt, ist es noch lieber gemeint. Und Paulus sagt, tut alles ohne Murren. Das bedeutet, wir sollen stets eine dankbare Haltung bewahren. Bei all dem, was wir tun. Nicht das im Fokus haben, was wir gern hätten, aber nicht haben. Oder das in unserem Fokus zu haben, was uns umgibt, was wir gern anders hätten. Entschuldigung. Nein, er sagt, tut alles ohne Murren. Das bedeutet, regt euch nicht über das auf, was euch gerade nicht passt. Und das hat nichts mit Positive Thinking zu tun, wo ich mir alles schönrede und alles mich in einen Zustand hinein meditiere, wo ich das Schlechte anfange zu ignorieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern es ist ein Akzeptieren, ein Wahrnehmen und ein Akzeptieren der Umstände, die uns unbequem sind, als gegeben. Und je nachdem, wie mutig du bist, kannst du sagen, als von Gott gegeben. Das ist aber Stufe, das ist Level 2. Wenn du das jetzt schon so krass war, bleib mal bei Level 1, als gegeben, ja, das ist okay. Und dein Aufregen, dein Klagen, dein Murren, dein Meckern über diese Dinge, die dir unbequem sind, die du aber nicht ändern kannst, hilft dir nichts. Bringt dich nicht weiter und bringt auch deine Umgegend nicht weiter. Es gibt negative Dinge, die kannst du ändern. Nämlich die, für die du verantwortlich bist. Deine Entscheidungen, deine Launen. Ja, für viele ist es ja eine neue Welt zu wissen, ich bin für meine Laune verantwortlich. Kommt ein überführtes Husten hier in der ersten Reihe. Du bist für deine Launen verantwortlich. Halleluja. Für den einen ist es jetzt, oh nein. Für den anderen ist es Halleluja, danke Jesus. Wenn ich morgens aufwache und draußen regnet es und irgendwie legt sich so eine Schwere und dann kommt ein Missverständnis mit meiner Frau und die Kinder, ist alles anstrengend und dann sitze ich da in meinem Büro und gucke raus in den Regen. Oh. Erinnere dich, du bist für deine Laune verantwortlich. Tu alles ohne Murren. Beginne, auf das zu schauen, wofür du dankbar bist. Angefangen bei Gott und dem Kreuz von Jesus Christus. Das ist revolutionär. Denn wenn du dich in der Welt umschaust, ihr kennt das alle auf Arbeit, ihr habt alle Kollegen, die Jesus nicht kennen, also gehe ich mal davon aus zumindest, wenn du jetzt natürlich ich habe keinen Kollegen, ja. Ich habe Jesus, den Heiligen Geist, ist niemand sonst da. Und dann, ja gut, okay, Herr Zeuge, der ist kein Christ, der ist ungläubig. Und es ist eine revolutionäre Einstellung. Das, was negativ ist, nicht zu bejammern und zu beklagen und zu bemeckern, sondern es als gegeben hinzunehmen und in den Umständen, die uns schwerfallen, mit den Menschen, die uns herausfordern, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Halleluja. Tut alles ohne Murren. Und das Zweite ist noch viel interessanter. In diesem ersten Punkt, ja. Ich versuche trotzdem irgendwie ein paar Punkte mir heranzuziehen. Tut alles ohne Murren und hier heißt es Zweifel. Das ist eine eher schlechte Übersetzung, aber es ist auch schwer zu übersetzen. Dieses Wort hier, die Schlachter sagt, was sagt die? Bedenken. Ja, das kommt schon der Sache schon näher. Die alte Elberfelder sagt zweifelnde Überlegung. Das erweitert es nochmal um ein bisschen mehr. Und das griechische Wort, kannst du Dialogos oder wie, Thomas, kannst du mir das mal? Oder jetzt habe ich dich überfordert. Genau. Hier wird ein Wort verwendet, was ein Gespräch bezeichnet. Moment, wir warten noch auf das griechische Wort. Das ist ganz wichtig für die meisten von euch, ich weiß. Sonst fühle ich meine Predigt nicht. Das ist die Predigt, nicht die Predigt, wenn nicht ein griechisches Wort drin vorkommt. Für den Hauskreis meinst du? Gut. Okay, also da steht ein Wort. Ich habe es, glaube ich, auf meinem Handy viel schneller. Dialogismus. Dialogismon. Dialogismon. Das ist ein Wort, was wir alle in unserem Sprachgebrauch haben. Die meisten von uns ist der Dialog. Da findet ein Zwiegespräch statt. Das Wort ist hochinteressant. Zum Beispiel kommt es in Matthäus Kapitel 15 vor. Wenn Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor. Da geht es ja darum, ne, dass nicht das, was in den Leib hineinkommt, sondern was aus dem Leib herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, wird dort übersetzt, aber da steht genau dasselbe Wort wie hier. Dialogismus. Mon. Ja, egal. Dialogismus. Okay. Dialogismus. Böse Gedanken. Was ist dieses Dialogismus? Das ist im Grunde nichts anderes als ein Zwiegespräch mit dem Teufel. Auf du und du mit dem Herrn der Finsternis. In uns drin. In Gedanken. Ein Dialog, der stattfindet mit den Mächten der Finsternis. Und weil die meisten von uns, wenn das passiert, wir kriegen es nicht mit. Und das ist die cleverste Waffe des Feindes, die es überhaupt gibt. Wenn man einen Spion in ein feindliches Land hineinschickt und versucht, das Land zu infiltrieren oder ein Unternehmen oder eine Regierung zu infiltrieren, dann tut der Spion so, wie als ob er zu dir gehört. Und das dauert viele Jahre, bis das so ein Vertrauen gewachsen ist und bis niemand mehr die Person hinterfragt, bis sie aufsteigt und dann eventuell ganz oben ankommt. Aber in Wirklichkeit gehört die Person, dieser Spion, zu der feindlichen Regierung. Der Feind schleicht sich in unsere Herzen ein und gibt uns Informationen und fängt an, sich mit uns zu unterhalten. Das ist das, was der Feind immer tut. Denkt doch an Judas. Als Johannes Kapitel 13 bei der Fußwaschung, Jesus wäscht ihm die Füße und da heißt es, als der Teufel es Judas Iskariot ins Herz gegeben hatte, Jesus zu verraten. Der Teufel hatte ihm etwas ins Herz gegeben. Da fand ein Gespräch statt zwischen den beiden und Judas. Vielleicht hat das gar nicht gemerkt, höchstwahrscheinlich nicht. Keiner sagt ja, ich trete jetzt mit dem Teufel in Bunde. Judas hat übereingestimmt. Diese Überlegungen sind unser Feind. Dieses Zwiegespräch mit dem Teufel ist etwas, was wir unbedingt unterlassen sollten. Und es gibt ein paar Hinweise, die man beachten kann, um nicht in so ein Zwiegespräch hineinzugeraten und dann seinen Lügen zu glauben. Erstens. Ich weiß nicht, was als zweitens kommt, aber ich sage einfach mal ganz kühn erstens. Das Gesprächsthema in diesem Dialog bist meistens du selber. Du selber. Der Feind will nicht, habe ich glaube ich letzte Woche schon gesagt, ich habe letzte Woche viel gesagt, ich entschuldige mich nochmal für die lange Predigtlänge. Ich war zutiefst, es trieb mir die Schamesröte ins Gesicht dann am Montag, als ich feststellte, wie lange ich eigentlich gepredigt habe. Und mir taten die Gäste so furchtbar leid. Aber gut. Das Thema des Feindes Nummer 1 ist du selbst. Denke über dich selbst nach. Das gibt es sogar in der Psychologie. Ist das ein Krankheitsbild oder gibt es dafür einen Fachbegriff? Die Selbstbetrachtung. Ich denke über mich selber nach. Nicht in dem Sinne, dass ich mich ins Licht Gottes stelle und mich prüfe vor dem Wort und im Gebet mein Herz dem Herrn bringe, sondern dass ich mich in Gedanken selber analysiere und meine Umgebung analysiere im Blick auf mich. Warum stört mich das jetzt? Was ist jetzt hier für mich so? Warum fühle ich jetzt gerade so? Warum bin ich, also Moment, das ist auch nicht korrekt. Es ist ein ständiges um sich selbst drehen. Jesus lebt aber etwas ganz anderes. Er schaut immer aus sich heraus. Er dreht sich um den Nächsten. Er dreht sich um Gott und nicht um sich selbst. Und deshalb sagt Jesus Christus, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der Feind möchte dich nicht zu einem Satanisten machen, der Ziegen opfert und kleine Katzenbabys, sondern er möchte, dass du anfängst, weg von Christus zu schauen, auf dich selbst. Und das hat so viele verschiedene Facetten, das ist unfassbar. Wenn du den Kolosserbrief, der Kolosserbrief liest, da liest du von Leuten, die eine Form von Frömmigkeit haben, Selbstkasteiung, Selbstbestrafung, eine geistliche Form, wo sie mit Engeln in Kontakt treten. Paulus zählt das alles auf und sagt, diese Frömmigkeit ist doch nur dient doch nur zur Befriedigung des Fleisches. Es geht doch nur am Ende um mich. Es geht um meine Bedürfnisse, es geht um meine Ziele, um meine Selbstverwirklichung. Es geht darum, dass der andere mich schlecht fühlen lässt. Deshalb muss der andere weg, weil ich stehe im Zentrum. Aber es geht beim Christentum nicht um dich. Und das ist das, was Paulus aufgreift. Im 2. Timotheus Kapitel 3, wo er die Gemeinde der letzten Tage, die abgefallene Gemeinde der letzten Tage bezeichnet. Er sagt, der Geist sagt ausdrücklich, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen, ja, die schwere Zeiten sind schwere Zeiten, weil die Menschen schwer sind. Denn die Menschen, und das allererste ist, werden sich selbst lieben. Werden selbstliebend sein. Das, was Christus gesagt hat, verleugne das. Pflegen sie, hegen sie, kümmern sich darum. Und damit meine ich nicht, dass wir uns nicht mehr waschen sollen oder nicht mehr gesund essen sollen, keinen Sport mehr machen sollen, nicht mehr ruhen sollen. Das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Und wenn diese Gedanken jetzt bei dir gerade gekommen sind, war das höchstwahrscheinlich der Feind, der versucht, mit dir in den Dialogismus zu kommen. Christus setzt uns frei davon, auf uns selbst zu blicken. Diese zweifelnde Überlegung, wenn du ein schlaues Buch hast und du dann noch diese anderen griechischen Wörter ausmachen kannst, kannst du das mal studieren. Dass es am Ende wirklich ein Zwiegespräch mit dem Teufel ist. Aber Paulus sagt, seine Schliche, seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir können uns zur Wehr setzen. Wir haben die Fähigkeit in Christus, die Autorität in Christus, solchen Gedanken Einhalt zu gebieten. Der Daueranalyse des Selbst und des Ichs abzusagen und zu lieben. Weil du kannst nur zwei Sachen, du kannst nur eine Sache tun. Entweder du denkst über dich selber nach oder du liebst. Und die Liebe sucht nie das Ihre. Tut alles. Ohne Murren und Zweifel. damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes. Und jetzt kommt der zweite Punkt, den ich heute herausstellen will. Inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Wir leben inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Die Menschen um uns herum sind verdreht und verkehrt. Das ist das, was Paulus meint. Und jeder, der die Zeitung liest oder eine App hat, wo er die Nachrichten anschauen kann, braucht sie nur zu öffnen. Und du siehst, wie verdreht und verkehrt die Menschen dieser Welt sind. Diese vier Jugendliche, die jüngste von diesen vier Jugendlichen, mit der habe ich am meisten geredet, die ist gerade 16 Jahre alt. Und sie erzählt mir von den Vorwürfen, die sie sich macht, weil sie die anderen alle dazu gebracht hat, die anderen drei Heroin zu nehmen. Sie kam mit einer Mütze bei uns rein, wo groß drauf stand, Heroin-Kids. Und dann erzählten sie mir, warum sie von zu Hause weggegangen sind, wie sie auf der Straße überleben, warum sie nicht zur Polizei gehen wollen, wie viele Straftaten sie begangen haben. Und wir, oder diese Welt, steht diesem Goliath des Drogenkonsums, kann diesem Goliath nichts entgegensetzen. Die ganze Welt zittert und alles ist doch nur ein notdürftiges Flicken, die Sozialarbeiter, ja, und das ganze Engagement, was ich ja nicht schlecht finde, was ich ja gut finde. Aber es ist nur ein notdürftiges Flicken, wie ein Damm, der überall Risse hat und dann mache ich da ein bisschen was zu und da ein bisschen was zu und dann kommt es da schon wieder raus und dort. Die Welt hat nichts zu bieten, um diese Not einzudämmen. Um diese teuflischen Mächte, die da dahinter stehen, hinterm Drogenhandel, hinter diesen ganzen Mafia-Strukturen, dass der Drogenfluss immer weiter fließt und weiter fließt. Die Welt kann nichts dagegen tun. Wisst ihr, wie die Drogenbarone die Drogen von Südamerika nach Europa bringen? Mit U-Booten. Mit selbstgebauten U-Booten. Da sitzen zwei Leute drin. Und lange war das nur ein Gerücht. Das kann nicht sein. Das ist zu. Das geht nicht. Das ist. Den ganzen Atlantik zu durchqueren mit einem U-Boot, was voller Drogen ist, das ist unmöglich. Die Polizei in Spanien hat es nicht geglaubt. Bis sie vor ein paar Wochen eins gefunden haben. Hunderte Kilogramm Kokain. Und die Strukturen, die sind so mächtig und so riesig. Wenn du jetzt erst gelesen hast, war jetzt wieder ein großer Bericht, wenn du wüsstest, wie stark die georgische, die tschetschenische Mafia hier in Deutschland ist, hier in Sachsen, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft, du würdest erschrecken davor. Und die sind unter anderem für Glücksspiel, die haben das ganze Glücksspiel alles unter ihrer Fuchtel, für Prostitution, Menschenhandel und für den Drogenkonsum. Das teilen die unter sich auf. Auch die türkische und die griechische, aber die sind hier nicht so krass. Und diese tschetschenische und georgische Mafia wird gesteuert von einer noch höheren Instanz. Und das sind die sogenannten Diebe im Gesetz. So heißen die. Und die kommen aus Russland. Die russische Mafia. Und das passiert vor unserer Haustür. Und die Welt, die staatlichen Institutionen haben nichts, aber auch gar nichts dem entgegenzusetzen. Auch da nur ein notdürftiges Flicken hier und da, weil jeder hat Angst um seine eigene Haut. 2016 gab es eine große Schießerei in Halle. Gibt es ein spannendes Überwachungsvideo, wo zwei dieser Clans, ich muss euch das einfach erzählen, weil das so auf meinem Herzen brennt, diese Not und dieses Leid, was durch diese dämonischen Strukturen verursacht wird. Wo zwei dieser Clans sich Vertreter getroffen haben und das Treffen ist eskaliert und die zwei Tschetschenen sind rausgerannt und 10, 12 Männer, alle schwer bewaffnet, sind denen hinterher und haben auf offener Straße in Halle eine Schießerei angefangen. Das ist nicht Berlin oder London oder New York oder sowas. Nein, hier bei uns. Und die sind auch in Dresden, hier auf unserer Straße aktiv. Es sind keine 500 Meter weiter, dass vor vier Wochen oder wann das war, eine riesengroße Razzia war. Und das Bordell vorne, da eine Straße vor der Lübecker, wie heißt die? Auf der Burgstraße wurde hochgenommen. Und ich weiß nicht, wie viele Mädels sie befreit haben, die dort zwangsprostituiert wurden. In unserer Nachbarschaft. Wir leben inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Und alle stecken mit drin. Vielleicht denkst du, ja, Korruption, das gibt's nur in Südamerika, hier, da wo Roche herkommt. Der sieht schon so aus. Das gibt's nur dort. Wir haben damit nichts zu tun. Ha, ha, ha. Da, wo Kathi Drogen konsumiert hat, als sie noch in der Welt war, das war mal in einem griechischen Restaurant. Italienisch, Entschuldigung. Italienisches Restaurant. Auch in Mafia-Hochburg. Und da kamen jede Woche zwei Polizisten. Und die wurden eingeladen. Wenn du denkst, es gibt bei uns keine Korruption, du bist sowas von naiv und du kämpfst mit deinen kleinen Problemen, mit der hat mich geärgert und der hat mich schief angeguckt und hier ist, was alles natürlich dein Problem ist und was real ist und was du aber mit Jesus überwinden kannst. Da draußen ist die Not so groß, dass die 16-Jährigen zu uns kommen und sagen, wir haben uns heute Morgen das letzte Mal Heroin gespritzt. 4 Tage nicht geschlafen. Wir leben inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts und dann diese ganzen dämonischen Fantastereien einer feministischen Utopie, was inzwischen fast alle Parteien durchzieht und was zum Staatsprogramm gemacht wird, wo Geschlechter erfunden werden, was völliger Unsinn ist. Und wo eine Umstrukturierung stattfindet, wo die 68er jetzt mehr und mehr die Generation ja rausgeht und die nächste Generation ist noch viel extremer als die 68er. Und die Parteien, die man vor 30 Jahren noch hätte gut und gerne als wirklich bürgerliche Mitte in dem Sinne wählen konnte, die sind alle auf diesen Zug aufgesprungen, weil sie die Gottesfurcht von sich gewiesen haben. Weil sie die moralische Instanz, die über ihnen steht, nicht mehr akzeptieren. Und jetzt sind wir in einer politischen Situation in unserem Land, wo wir die Wahl haben. Pest oder Cholera? Wen wähle ich? Na, Pest, okay, da stirbst du langsam. Cholera, gut, kenne ich mich jetzt nicht so aus, da hast du Fieber und da bist du schnell tot. Nehmen wir Cholera, wir wählen Cholera. Und du suchst vergeblich nach der christlichen Partei. Du suchst sie vergeblich. Und du suchst vergeblich christliche Werte, die authentisch von christlichen Menschen getragen werden. Suchst du vergeblich. Unsere Antwort, die Antwort für dieses Land, die Antwort für unsere Nachbarschaft, die Antwort für die Verlorenen, kommt nicht von der Politik, auch nicht von der Polizei, auch nicht von Sozialarbeitern. Die Antwort kommt aus Punkt 3. Unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter. Halleluja. Damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Die Antwort für die Finsternis unserer Gesellschaft, der Verlorenheit, der Perversion, was nichts anderes ist als Verdrehtheit. Die Antwort auf den Goliath der Drogen. Die Antwort auf diese ganzen dämonischen Strukturen von Mafia und Korruption. liegt in unserer Hand, ist uns gegeben. Wir sind die Gemeinde von Jesus Christus. Und dieses Wort, was hier steht, ich habe extra Elberfelder genommen, weil in der Schlachter steht nur Licht, als Lichter. Hier in der Elberfelder steht wenigstens Himmelslichter, weil da wird das Wort gebraucht, was eigentlich bedeutet Stern. Stern. Unter dem er leuchtet wie Sterne in der Welt. Wir leuchten in der Finsternis. Und wenn wir jetzt gerade so schön über Weihnachten so oft nachdenken und wir haben heute Morgen Last Christmas gehört, das hat wieder nichts mit Weihnachten eigentlich zu tun, aber eine kleine Tanzparty gehabt. Es ist der Stern, der die Weisen aus dem Morgenland hin zu Christus geführt hat. Wo ist der Messias, haben sie gefragt, Matthäus Kapitel 2. Wo ist der Messias? Denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen. Was übrigens auf eine Prophetie von Daniel zurückgeführt wird und was höchstwahrscheinlich eine Verbindung von drei Planeten war, die so hell geleuchtet haben, was es vorher nie wieder gab und auch, was weiß ich, in ein paar tausend Jahren erst wieder geben wird, diese Konstellation. Sie wussten, das ist etwas Besonderes. War übrigens im Sommer, nicht im Winter. Ich weiß, es ist schade, aber ich wollte euch jetzt nicht das Fest kaputt machen, aber eigentlich ist Jesus im Sommer geboren. Dieser Stern leuchtet den Weg bis hin zu Jesus. Und das ist dein Auftrag. Und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sein. Du bist Corrie ten Boom. Heißt sie richtig? Nein, nicht Boom. Ich sage immer Boom, aber sie heißt Boom, hat mir Roche erklärt, ja. Corrie ten Boom hat so wunderbar gesagt, du bist nicht die Sonne, du bist der Mond. Woher bekommt der Mond sein strahlend helles Licht? Von der Sonne. Du bist nicht selbst die Lichtquelle, du bist nicht derjenige, der in sich selbst das Licht trägt, um anderen Heil zu bringen. Du deutest hin auf ihn. Du führst Menschen zu Jesus. Ihr leuchtet als Himmelslichter in der Welt. Und es ist Zeit, ihr Lieben, dass wir diese Verantwortung, diesen Auftrag ernst nehmen. Wir haben keine Zeit, Gemeinde zu spielen. Es ist schön. Gemeinde spielen macht Spaß. Da mal ein Seminar, dort mal eine Veranstaltung, da mal ein Konzertabend, schön alles organisiert, die Kinder sind immer beschäftigt, die Erwachsenen haben endlich mal ihre Ruhe, dann singen wir schöne Lieder und dann habe ich meine Gänsehaut und dann segnet mich der Herr noch und vielleicht falle ich sogar um, wenn mir jemand die Hände auflegt. Das ist Gemeindespiel. Spielzeugladen. Ihr Lieben, wir haben einen Auftrag. Wir sind gesandt in diese Welt. Die Finsternis ist so groß und wir befinden uns in unserer frommen Blase mit unseren tollen Kindern und Familie und alles ist so schön und am Weihnachtsbaum die Lichter brennen. Aber da draußen gehen sie zugrunde. Und ich rede noch nicht mal von denen, die so gut situiert sind und denen es augenscheinlich ja doch ganz gut geht und die irgendwie zumindest mit ihrem Leben irgendwie klarkommen, von denen rede ich noch nicht mal gar nicht. Unser Ruf ist zuallererst zu denen, die elend sind, die kaputt sind, mit denen niemand etwas anfangen kann, die als hoffnungslose Fälle abgestempelt werden, egal ob sie erst 15 oder 16 sind. Zu denen geht zuallererst unser Ruf. Die erste Gemeinde hat das gelebt. Was sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 1? Seht eure Berufung an. Er spricht zu der Gemeinde und sagt, schaut euch mal an, woraus Christus euch berufen hat. Und er sagt, unter euch sind nicht viele Edle, nicht viele Starke, nicht viele Weise. In der Gemeinde heutzutage, hier im Westen, erleben wir das Gegenteil. Wir sind eine Gemeinde für die Intellektuellen, für die Schönen und Reichen, für denen es gut geht. Danke, ist schwer noch, du hättest es besser hingekriegt. Deutsche Sprache. Und das stinkt zum Himmel. Natürlich, wir brauchen die Reichen. Wir brauchen die Selbstständigen, wir brauchen die Gutsituierten, wir brauchen die, die die Ressourcen mitbringen, um das Werk des Reiches Gottes zu finanzieren. Wir brauchen die Intellektuellen, um Apologetik zu betreiben und um die Wahrheit des Glaubens hinauszutragen, auch in die intellektuelle Welt und zu den Studierenden und zu den Professor-Doktor-Menschen. Die brauchen wir. Aber was hat Jesus gesagt? Ich glaube, es ist Matthäus Kapitel 9. Geht hin zu den Pharisäern, die sowohl intellektuell als auch fromm die Superstars waren. Geht hin und lernt, was das heißt. Und dann zitiert er aus der Bibel: Ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Ich will Barmherzigkeit. Und dafür müssen wir hingehen, um das zu lernen. Hingehen raus in die Welt, zu denen, die kaputt sind, zu denen, die verloren sind, zu denen, die dürsten und hungern nach Liebe. Und du als Stern kannst ihnen ganz leicht den Weg hin zu dem zeigen, der alle ihre Bedürfnisse stillt. Alle. Und es wird Zeit, ihr Lieben, dass wir als Gemeinde, aber auch der Leib Christi, dieses ganze Gemeindegespiele und tolle Sachen auf die Beine stellen und dann klopfen wir uns gegenseitig die Pastoren auf die Schulter. Ja, war eine super Aktion, jetzt geht's weiter zur nächsten Aktion und das Zahnrad läuft und läuft und die Maschine ab und zu muss sie geölt werden, ab und zu fällt mal ein Zahnrad aus, aber im Großen und Ganzen geht die fromme Maschinerie. Und die Welt da draußen ist unberührt und unbeeindruckt. Wenn du eine gute Show sehen willst, mach den Fernseher an. Die Welt kann das viel besser als wir. Viel besser. Sowohl musikalisch, als auch künstlerisch, als auch alles. Es kann die Welt alles viel besser als wir. Aber die Welt kann nicht eine Antwort geben auf das Elend, was die Sünde in diese Welt gebracht hat. Und wir haben die Antwort. Aber oft schweigen wir. Warum? Weil wir, da kommen wir wieder zurück zu Punkt 1, eher mit uns selbst beschäftigt sind. Weil wir murren und während wir murren, sind wir im Dialog mit dem Teufel. Und wir gucken nur auf uns und vergessen ringsrum die Verlorenen. Ich habe eine Vision, ihr Lieben, von einer Gemeinde, und damit meine ich jetzt nicht nur Netzwerkgemeinde, sondern von einer Gemeinde, die das Reich Gottes verkörpert und die hineinsticht, mit scharfen Stichen hineinsticht in das Werk des Teufels. Ich habe mich am Donnerstag, ich würde es jetzt regelmäßig machen, habe ich mich eingetragen im Lobpreishaus, im Gebetskalender. Gebet für Aufdeckung und Zerstörung krimineller Strukturen. Mafia, Menschenhandel, Drogen und Korruption. Ich hatte eigentlich 2 Stunden eingegeben, nach anderthalb konnte ich nicht mehr. Ich konnte einfach nicht mehr. Gebet ist Arbeit. Geistlicher Kampf fordert Kraft. Und 99,999% der westlichen Christenheit ist dazu nicht in der Lage. Unser Flachwasserchristentum, unser Nichtschwimmerbereich, unsere Nichtschwimmertheologie und unsere Nichtschwimmernachfolge, wo wir uns nicht ins Tiefe wagen, wo wir kein Risiko eingehen, wo wir unser Selbstbild immer schön wahren können, beeindruckt den Feind nicht. Und genauso wie die 7 Söhne des Skephas vor dem Feind fliehen müssen, müssen wir uns vielleicht auch diese Aussage stellen. Jesus kenne ich. Von Paulus habe ich gehört. Aber wer seid ihr? Wer seid ihr? Ich habe eine Vision von einer Gemeinde, die eine geistliche Schlagkraft hat. Und wenn wir dann die, und ich bin Gott so dankbar für Adamastus Hope zum Beispiel, was die Ulrike macht und wie sie alle paar Wochen da zu den Türstehern, wenn sie auch nur bis zu den Türstehern kommt, die gehen trotzdem zu den Bordellen hin. Und viele Betreiber lassen sie rein und sie bringen das Wort Gottes direkt in den Bordellen zu den Prostituierten. Und keiner interessiert sich für diese Arbeit. Die das mal auf dem Herzen hatten, haben geheiratet, sind weggezogen, haben Studium wurde zu viel, was auch immer. Und Ulrike steht so gut wie allein. Weil die Welt, weil die Gemeinde das Elend der Menschen vergessen hat. Und warum hat sie es vergessen? Weil sie es vergessen wollte. Das nennt man Ignoranz, willentlich außer Acht lassen. Und Gott möchte uns in ein Christentum hineinbringen, wo wir reif sind, Lasten zu tragen. Kannst du Lasten tragen? Frag dich mal selber, kann ich Lasten tragen? Kann Gott mir Lasten auferlegen, die ich mit ihm durchringe im Gebet? Kann ich es ertragen? Seine Traurigkeit über die Verlorenheit der Menschen, es steht geschrieben, es bekümmerte ihn bis ins Herz hinein. Kannst du das mit ihm teilen? Paulus ist unser Vorbild, der sagt, ich habe Anteil an den Leiden des Christus. Und das ist nicht in erster Linie körperlich zu verstehen, obwohl das bei Paulus auch die Wahrheit war, sondern er hatte auch Anteil an den inneren Leiden des Christus. Denn es war die Liebe, die wehtut, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Wisst ihr, dass Liebe wehtut? Wenn du jemanden liebst und du kommst nur kurz auf den Gedanken, was ist, wenn der Person etwas zustößt und in dir ist dieser Schmerz drin? Das ist das, was Christus gefühlt hat, als er ans Kreuz gegangen ist. Das ist, was Christus gefühlt hat, als er die Volksmengen gesehen hat, verlassen, ohne einen Hirten. Da heißt es, und es splanitzumai, es drehten sich bei ihm die Gedärme um. Das will Gott dir schenken. Und das braucht es. Sonst werden wir kommen und gehen auf der geistlichen oder auf der Bühne dieser Welt und wir werden keinen Unterschied hinterlassen. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ein Christenleben zu leben, ohne Effekt. Es verpufft. Das ist so die Horrorvision, das ist das, wo ich Albträume von kriege. Eines Tages mir vorzustellen, ich liege auf meinem Sterbebett und merke, ich habe mein Leben vergeudet. Ich hatte in meinen Händen, in meinem Herzen das Heil von Jesus Christus empfangen und habe es nicht weitergegeben. Doch nur für mich selbst gelebt. Und auch wenn der Teufel deine Seele nicht mehr kriegen kann, hat er dadurch einen Riesensieg errungen. Jana, kannst du nach vorn kommen? Vater, du hast uns gerufen. Macht einfach das, was ihr jetzt macht, die Bibeln zu, die Notizhefte und seid einfach gehorsam und lasst uns eine Antwort finden. Wenn du dich hinknien willst, knie dich hin, wenn du stehen willst, mach was immer du willst, was immer dir jetzt gerade wichtig ist. Vater, du hast uns gerufen, ein Himmelslicht zu sein, inmitten dieses Vertreten und verkehrten Geschlechts. Du hast uns gerufen. Du hast uns bestimmt dazu, ein Licht auf dem Berg zu sein, was nicht verborgen bleiben kann. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Und Jesus, du ermahnst uns in der Bergpredigt. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Herr, wir bringen dir unsere Selbstsucht und unser großes und liebstes Hobby, um uns selbst zu drehen und um uns selbst sich zu kümmern. Und wir bitten dich um Vergebung, Herr. Dass wir solch eine Liebe, solch eine Herrlichkeit am Kreuz, solch eine Demut, solch eine Sanftmut, solch eine Hingabe für uns selber nehmen und doch nicht weitergeben und doch zurückhalten und doch die anderen ins Verderben gehen lassen. Beweg unser Herz, wunderbarer Gott, mit diesen Wahrheiten. Beweg unser Herz mit dem Leid der Menschen. Beweg unser Herz mit denen, die Elend sehen, wenn wir sie sehen, Vater, dass es weh tut, genauso wie es dich geschmerzt hat und dir weh tat. Wir wollen deine Schmerzen fühlen, deine Traurigkeit empfinden. Du sagst, weint mit den Weinenden und freut euch mit den sich Freuenden, Herr, und wir beziehen diesen Vers auf dich. Wir wollen weinen mit dir über das, worüber du weinst. Wir wollen uns freuen mit dir über das, worüber du dich freust, was auf ganz andere Dinge sind, als über die wir uns freuen. Vater, ich bitte dich um eine Offenbarung, wie überaus finster die Finsternis um uns herum ist. Wie überaus dunkel und böse diese Welt ist. Wie der Apostel Johannes sagt in 1. Johannes 5, die ganze Welt liegt in dem Bösen. Und du hast das gesehen und hast es nicht ausgehalten. Herr, so lass es auch uns sehen und es nicht aushalten. Und uns auf dem Weg, den du uns vorgezeichnet hast, wollen auch wir gehen. Weg der Demütigung, der Selbstaufgabe statt der Selbstbezogenheit. Den Weg des Dienens. Den Weg des Schweigens, wenn man eigentlich reden will. Und den Weg des Redens, wenn man eigentlich schweigen will. Wir sehen in dir, Jesus, einen Gott, der sogar am Kreuz noch sagt, Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen. Und wir sehen in der ersten Gemeinde eine Gemeinde, die genau das verkörpert hat, Stephanus. Seine letzten Worte waren, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Liebe für die, die uns hassen, Vater, das ist übernatürlich. Und wir brauchen dich dafür in uns. Du musst es in uns bewirken. Befreie uns, Vater, von den Ketten der Selbstsucht. Du hast alles dafür zur Verfügung gestellt. Das Kreuz ist der Triumph über die Sucht der Selbstliebe. Bewege uns, Vater. Sagst, Herr, mich kümmert das gar nicht, dann sag ihm, Vater, mich kümmert das überhaupt nicht. Sag ihm das, was in deinem Herzen ist. Gott weiß das eh schon alles. Er will nur, dass du anfängst, mit ihm darüber zu reden. Laut oder leise, ist egal. Wenn der Teufel mit unseren Gedanken reden kann, Gott noch viel mehr. Gott noch
noch viel mehr.
Hier sind wir, Herr, wirke in uns. Wirke an uns, Herr.